Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Oh. So, los geht's.
Ah, Kevo, wir sind wieder hier. Wir haben einen Gast.
Wir haben einen Gast, einen ganz besonderen.
Wir haben Tom Tickwer da. Hallo Tom.
Hallo, guten Tag.
Hallo Tom.
Für die Leute, die dich nicht kennen, Ich würde dich immer vorstellen als Filmregisseur. Aber ich habe auch das Gefühl, man könnte noch dazu sagen, deutscher Filmregisseur mit internationalen Produktionen. Das trifft für mich schon irgendwie viel, viel genauer. Aber es gibt noch andere Dinge, die du machst. Du bist eben auch Drehbuchautor, du bist Filmproduzent, du bist auch Komponist. Vielleicht das Wichtigste, wenn man dich beschreibt, habe ich das Gefühl, vor allem für Leute, die vielleicht den Namen nicht kennen, ist einmal zu sagen, welche Produktionen da im Hintergrund schon standen. Also ich kann mich als Teenager erinnern, Lola Rent, ich weiß nicht, wie oft ich den Film gesehen habe, aber Das Parfum ist auch wirklich über die Generationen einfach ein Film, den man kennt. Ich finde es auch total abgefahren mit Cloud Atlas. Das war so eine Erleuchtung für mich persönlich. Auch das Buch kennend. Genau, so, und jetzt haben wir dich da in einer ganz bestimmten Phase einer Filmproduktion, nämlich ich nehme an, es ist die Marketingphase oder ich weiß es nicht.
Aber
es
Promotion.
Gibt Promotion. Es gibt einen neuen Film, Das Licht, und über den werden wir heute reden, aber wir wollen mit dir auch einfach mal über dich reden.
Okay, los geht's.
Ja, also vielleicht als erstes könntest du uns sagen, wie geht's dir gerade? Wie ist diese Promotion-Phase für dich?
Ich kann dir noch was sagen zu dieser Aufzählung von Tätigkeiten, die bei Wikipedia steht. Das ist ja auch interessant bei Wikipedia. Ich habe mal versucht, ich habe mich da lange Zeit gar nicht mehr beschäftigt, habe irgendwann da das mal gelesen, was da so steht, und dachte, ein bisschen komisch. Also dieses Sammelsurium an Informationen bei Wikipedia, das hätte ich gerne ein bisschen korrigiert, also auch mit Sachen, die einfach nicht so richtig stimmen oder komischen Gewichtungen. Und da kommt man, ich kam da nicht so richtig rein. Also ich habe mich auch jetzt nicht so tief damit beschäftigt, aber die sind natürlich hochempfindlich, wenn man selber seine Biografie korrigieren will, wo ich dann sage, ja, aber ich weiß es am besten. Aber die haben das tatsächlich so nicht zugelassen, wie wir das wollten. Und das fand ich wirklich interessant, weil also ich fühlte mich damit relativ aufrichtig mit dem, was ich da irgendwie versucht habe zu korrigieren. Das ging aber nicht. Die Berufsbezeichnungen, die da stehen, die stimmen zwar alle, aber zum Beispiel Filmregisseur, das ist eine interessante Bezeichnung, die was benennt. Ich finde diesen sehr viel lapidareren Begriff Filmemacher schöner. Ich sage immer, ich bin Filmemacher. Was damit heißt, das Schöne an der Art, zumindest wie ich den Beruf mache oder meinen mache, ist, dass ich so viel mache. Also dass ich, das ist auch wirklich das Geschenk am Filmemachen selbst, wenn du den Job mit dem Job davonkommst, dass du in so wahnsinnig viele Welten reinguckst, dass du mit Architektur, mit Musik, mit also so vielen Kunstformen in Berührung kommst und mit natürlich vor allen Dingen tollen Leuten, die das können und die halt zusammenbringst und die alle um einen Tisch sitzen und du auch. Und du quasi die Membran bist, durch die das alles durchgeht und ständig nur beschenkt wirst. Da passt das Wort Filmemacher besser zu, weil der Regisseur ist natürlich der Mensch, der am Set oder die Regisseurin am Set stehend eine Szene inszeniert. Das mache ich zwar auch, aber das trifft es halt nicht so ganz. Also wenn ich mir so die 3,5 Jahre angucke, an denen ich jetzt gearbeitet habe, um diesen Film Das Licht zu machen, da waren die Dreharbeiten natürlich nur 3 Monate. Oder 4.
Kannst du uns erzählen, wie so der Prozess, wie das so abläuft? Wenn du zum Beispiel, also man liest über dich, dass du jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Jahre keinen Film rausgebracht hast, stimmt das?
Und naja, ich habe eine Serie gemacht, genau. Die heißt Babylon Berlin.
Genau, genau.
Und die hat uns schon wirklich sehr in Anspruch genommen.
Das glaube ich.
Das ist halt jetzt, also wir drehen jetzt gerade die 48. Episode. Das heißt, es ist eigentlich ein 48-stündiger Film, den wir da gemacht haben. Und Der ist letztlich vom Anspruch und auch von der Arbeitsintensität ist das nicht anders als ein Kinofilm. Nur ist es halt viel mehr. Und deswegen bin ich auch zu sonst nichts gekommen.
Aber wie hat es dann begonnen mit Das Licht? Also die Idee, ist das schon lange in dir, das ist schon lange in dir geschlummert? Oder?
Na, also Das Licht ist ja ein Film, der spielt heute, in einer Welt, in der ich mich so glaube auszukennen. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen so ein Gefühl gewesen, das in mir gewachsen ist, dass ich so unendlich lange in dieser Serie mich aufhalte, die in den 20er und 30er Jahren in Deutschland spielt, überwiegend in Berlin natürlich, und ein Porträt versucht zu sein von der Weimarer Republik beziehungsweise den Menschen, also auch den normalen Menschen, die in der Weimarer Republik mit diesen Umwälzungen der Geschichte umgehen mussten. Und je mehr Zeit vergangen ist in der Tiefe dieser Epoche und dieser extrem komplizierten, politisierten Zeit und dem, was das mit den Menschen gemacht hat, je länger wir daran gearbeitet haben, wir haben ja vor 12 Jahren damit angefangen und drehen jetzt die letzte Staffel, im Laufe dieser Zeit hat sich auf so eine ganz bizarre Art und Weise die Gegenwart über diese Serie gestülpt, wie so ein Passepartout. Und plötzlich fühlten wir diese komische Parallelität, die wir am Anfang eher nur so ein bisschen behauptet fanden, uns richtig bedrängen. Und gleichzeitig war es aber so, dass ich sagte, okay, ja, wir erzählen etwas aus einer Zeit, die sich gerade, oder die Gegenwart ähnelt sich dieser Zeit auf auch ein bisschen beunruhigende oder bedrohliche Weise an. Aber wir erzählen von Menschen damals, die meine Großeltern waren. Also das ist sogar ziemlich exakt so. Die Charlotte aus der Serie ist so alt wie meine Oma, also aus dieser Zeit. Und habe so gesagt, ja, die Ähnlichkeiten sind zwar irgendwie frappierend, aber die Menschen sind wirklich andere. Und ich würde so wahnsinnig gerne von den Menschen erzählen, die heute und wie wir sind und wie wir mit der sich so unglaublich viel schneller drehenden Welt unserer Gegenwart umgehen. Und ich habe da auch so viel erlebt in letzter Zeit zu, dass ich noch ein bisschen unerzählt finde, also insbesondere im Kino. So kam das dann, dass ich diesen Film gemacht habe.
Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz anreißen, worum es in dem Film geht?
Das mache ich natürlich nicht so gerne, aber das tue ich gerne für euch, weil man immer natürlich... Für uns selber, die das gemacht haben, ist es ja wahnsinnig schwer, was in so eine Nussschale zu werfen. Aber klar, es gibt eine Geschichte und die ist auch der Kern des Ganzen. Das ist ein Film, der handelt von einer Familie. Vater, Mutter und zwei fast erwachsene Kinder und ein etwas jüngeres noch. Und die Familie wird vorgestellt als etwas disparat, also eine ganz normale mittelständische Familie, die sich eigentlich voneinander entfernt hat oder entfremdet hat, die alle für sich hinleben, die alle so ihr Ding machen. Und ganz schön eigentlich damit voneinander entfernt und auch irgendwie vereinsamt sind. Und die eigentlich auf den Kopf gestellt wird oder vom Kopf wieder auf die Füße gestellt wird durch die neue Haushaltshilfe, die syrische, die in die Familie kommt und völlig anders ist, als alle erwartet haben und den Laden ganz schön durchschüttelt. Aber auch nur dann, um selber ein sehr unerwartetes Ziel zu verfolgen, für das sie diese Familie braucht.
Ich finde, also sehr schöne Beschreibung und eben, es bleibt offen, was da sehr vieles passiert in diesem Film. In unserem Vorgespräch war ein Wort, das gefallen ist, so die Familie, aber auch die Entfremdung in der Familie. Du hast es auch jetzt ein bisschen schon, finde ich, angedeutet. Ja. Und ich weiß nicht, ob das eine zu persönliche Frage ist, aber in deinem Leben, ob das jetzt über Bekannte ist im eigenen Leben, wie auch immer, aber auch vielleicht in der Vergangenheit des eigenen Lebens, also vielleicht sogar in der eigenen Kindheit oder in der eigenen Jugend. Welche Assoziationen hast du dazu? Vielleicht frage ich so.
Also ich glaube, wir ringen alle unglaublich stark damit, ein Leben lang zueinander Kontakt zu finden. Also, und das Verrückteste ist ja, dass Familien ja sozusagen dieser kleinste Nukleus ist, der soziales Leben repräsentiert, der aber auch gleichzeitig irgendwie natürlich immer auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Ne? Also wir leben so zusammen, wie uns natürlich die Gesellschaft einerseits erlaubt, wie wir es uns herausnehmen, und wir gestalten es selber, weil wir natürlich aber von uns selber und von der Gesellschaft geprägt sind. Das heißt, es entstehen so Muster, wie wir miteinander sind. Und ich glaube, die haben sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte natürlich total verändert. Dass Familien aber immer damit ringen, einander irgendwie ausgeliefert zu sein, also alle Mitglieder einander, und auch natürlich den Neurosen und dem Irrsinn der einzelnen Beteiligten oder natürlich meistens auch Kinder, ihren Eltern, Eltern untereinander, einander und natürlich Verwandte untereinander. Das kennen alle, das ist auch ein unglaublich starker Identifikationsfaktor für mich generell, dass wir alle wissen, dass Familien sowohl so vertraut sind wie auch Minenfelder und eigentlich auch immer irgendwie Schlachtfelder sind. Eigentlich immer. Es gibt keine langweilige Familie auf dieser Welt. Es gibt auch keine, die nicht eigentlich, wenn man sich wirklich hineinwirft, knallneurotisch ist. Insofern ist auch gar nichts, was ich da jetzt zeige, finde ich, besonders exzentrisch in dem Film, sondern es ist eine Variante oder eine Spielart, wie ich im Augenblick moderne Familien beobachte, also die jetzt so mehr, wo die Eltern meine Generation sind und die Kinder der Menschen meiner Generation meistens jetzt gerade junge Erwachsene sind. Da beobachte ich schon eine große Isolierung und ein gewisses Kontaktproblem, das aber manchmal auch ein bisschen unsichtbar ist, dass sehr viel zurückzuführen ist auf soziale Medien, auf das, was die Spätmoderne gerade so mit uns anstellt und wie wir da versuchen, mit umzugehen oder lernen, mit umzugehen oder es eben besser nicht so gut lernen. Und das ist ein Spannungsfeld, das ist anders als die Kontaktprobleme, die, glaube ich, meine Generation mit ihren Eltern hatte und erst recht meine Elterngeneration mit ihren Nazi-Eltern und zumindest der Generation, die aus dem Krieg kam. Das sind ja Quantensprünge gewesen, die da irgendwie vollziehen mussten, während unsere Situation ja interessanter ist, weil mein Eindruck zumindest ist, dass die Menschen, die jetzt meinetwegen, sagen wir mal, grob zwischen Mitte 40 und Mitte 60 oder 70 sind, aus einer Zeit kommen, in der man sich relativ viel Raum nehmen konnte für den Kontakt zur Folgegeneration und den sich auch genommen hat. Insofern also durchaus eine tiefere Verbindungsmöglichkeit da ist. Und trotzdem es jetzt einen großen Konflikt gibt, der heranwächst. Und das ist eigentlich der Konflikt, den die Kinder mit uns haben, weil die sagen, okay, wir betreten jetzt diese Welt, wir beginnen jetzt sozusagen in den Verantwortungsraum zu gehen. Also wir werden das ja mal irgendwann übernehmen müssen als hier. Und das ist ja ein Sauladen, den ihr uns hinterlasst. Das ist ja total im Eimer alles. Und ihr habt uns den Eindruck hinterlassen, als hättet ihr alles im Griff. Aber ihr hattet ja gar nichts im Griff. Sonst würde es ja jetzt nicht so aussehen.
Der Film ist ja auch eine internationale Produktion. Man kriegt damit auch, finde ich, so die unterschiedlichen Privilegien von, ich weiß nicht, ob man sagen kann, von Kulturen oder von Gesellschaften, aber da prallen Privilegien aufeinander. Und ein anderer Aspekt, den ich auch noch ansprechen wollte, ist, da ist immer wieder so eine spirituelle Note, die den Film auf eine ganz bestimmte Art durchträgt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade das Thema Privilegien mit Spiritualität in Verbindung bringe. Das war nicht meine Intention, aber ist schon passiert. Und deswegen.
Naja, also Privilegien sind ja eigentlich, also die Privilegien im Film gehören ja jetzt erstmal auf eine relativ selbstverständliche Weise diesem westlichen Mittelstandshaufen, den der Film sich vorknöpft. Die Spiritualität wird aber von der syrischen Haushaltshilfe reingetragen, die selber letztlich auch in diesem neu konstruierten Systemkatalog, den der Film da beobachtet, ja eigentlich quasi die neue Arbeiterklasse repräsentiert. Das ist eigentlich die Arbeiterin in dem Film. Weil das reformiert sich ja komplett, dieses ganze System, ne? Also der Arbeiterklasse oder der Arbeiterschaft in Europa, weil es eben so dermaßen durchmischt jetzt ist mit Menschen mit Migrationshintergrund, die aber wiederum selber mit Know-how und mit Vorbildung und mit einer bestimmten auch Perspektive aufs Leben zu uns kommen, die sie gar nicht unbedingt schichtspezifisch da einsortiert. Also jetzt haben wir halt eigentlich eine intellektuell und von ihrer ganzen Ausbildung her total unterforderte Hilfskraft im Haushalt, die aber trotzdem als Person sozusagen ihre ganze Strahlkraft entfaltet. Und das sind so Widersprüche, die der Film irgendwie aufzeigen will, dass diese ganzen Zuordnungen klappen alle gerade gar nicht mehr. Nichts, also eigentlich steht kein Stein mehr auf dem anderen, wenn es um unsere Vorstellung davon geht, wie sozusagen unser soziales Konstrukt und wie Gesellschaft so gebaut ist und wer wohin gehört und von wem wer was lernen kann und so. Das schmeißt der Film, glaube ich, krass in den Mixer.
Würdest du sagen, Tom, dass Filme machen selber auch ein Privileg ist für dich?
Also das kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich das betonen muss. Also wenn es ein Privileg geht, ich weiß nicht, das Wort ist vielleicht falsch, aber es ist einfach ein unglaubliches Glück, dass ich schon einmal habe. Weil das ist ein Beruf, den ich mir am Anfang gar nicht vorstellen konnte. Also als ich irgendwie seit Kind habe ich Interesse daran gehabt, mit Film was zu tun zu haben, aber ich wusste gar nicht, was es für Berufe da gibt. Und dann bin ich in dem Schönsten aus meiner Sicht natürlich von allen gelandet, aus Gründen, die ich vorher schon gesagt habe, dass der Beruf ist halt so toll, weil er so wahnsinnig vielseitig ist. Weil ich halt ständig ja, ich muss ja eigentlich gar nichts können. Ich muss ja nur die ganzen tollen Leute zusammen an einen Tisch bringen. Nee, das ist schon, das sage ich schon absichtlich, weil faktisch das Einzige, was ich gut kann, und das kann ich auch gut, das habe ich inzwischen anerkannt an mir selber, ist, ich kann gute soziale Räume bauen. Ich kann Menschen zueinander bringen und ich kann sie, glaube ich, auch ganz gut in ihren Stärken sehen und erkennen und diese Stärken fördern. Ne? Also insofern, das ist natürlich ein Talent, das ich habe. Und das ist eins, das du ja auch brauchst, bezogen natürlich auf SchauspielerInnen sowieso, klar. Aber du brauchst es eben bei Filmen, was ja die kollaborativste aller Kunstformen ist. Es sind so viele Leute beteiligt daran, um das Ganze wirklich zu nähern und zu einem geschlossenen Ganzen zu bringen. Die wichtigste Fähigkeit ist eigentlich, diese ganzen Menschen zusammenzubringen auf eine Weise, dass sie sich wirklich gesehen fühlen und dass sie wirklich dann auch aus sich was rausholen, was sie selber glücklich macht.
Wie machst du das?
Naja, sich wirklich einlassen auf die Leute, denen zuhören, erstmal wirklich zuhören. Nicht sagen, okay, also ich habe mir Folgendes vorgestellt und das machen wir jetzt so, sondern das kann man sagen. Und dann, wie hast denn du dir das vorgestellt? Also den Diskursraum aufreißen und zwar in alle Richtungen. Und klar machen, dass wirklich es geht um diesen, dass du ein Austauschkonzept hast, in dem über lange Zeit Augenhöhe Gültigkeit hat, außer bis dann natürlich zum Moment, irgendwann muss man natürlich Entscheidungen finden. Dafür braucht man natürlich irgendwie so Hierarchien, damit es noch irgendwie Entscheidungen gibt und man dann zu irgendwas kommt. Aber faktisch geht es darum, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sozusagen in ihrem Bereich der Input unbedingt gewollt ist, weil er den Film bereichern wird oder weil er das Kunstwerk bereichern wird. Und es nicht darum geht, einfach nur Befehle auszuführen oder Aufgaben abzuhaken. So.
Aber ist diese Art des Filmemachens dann, würdest du sagen, hat die dann auch dieses auf Augenhöhe, dieses, was steckt in dir drin, ich unterstütze dich, ich möchte das sehen, wer du sein könntest, jetzt sehr groß formuliert, aber hat das dann auch was vielleicht inhärent unbeabsichtigt Therapeutisches?
Das kann ich nicht beurteilen, das müssen die Leute sagen, die mit mir arbeiten, aber meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass, also ich sage immer, das ist auch ein Einstieg für mich in jedes Projekt eigentlich, weil ich ja oft gefragt werde, okay, was denkst du denn eigentlich, wie man im Alltag wirklich politisch handeln und politisch aktiv sein kann? Und ich sage, du kannst jeden Tag richtig substanziell was leisten, weil du gehst jeden Tag zur Arbeit und in der Arbeit, je nachdem, was für eine Struktur das ist, es ist aber immer irgendeine Struktur, gibt es Verhältnisse. Es gibt Verhältnisse, das sind dann die Arbeitsverhältnisse, die sogenannten, aber die Arbeitsverhältnisse sind immer, wie vorhin auch schon gesagt, Familien das ja auch sind, ein Spiegel der Gesellschaft oder eben nicht, oder eine Variante oder eine Alternative, weil Arbeitsverhältnisse natürlich innerhalb des rechtlichen Raums, aber sozial ja von uns selber gestaltet werden. Das heißt, wir machen die ja. Und wir können, natürlich habe ich eine privilegierte Position da, weil ich der Chef bin sozusagen, wie man das dann nennt, aber das gibt mir die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wenn ich sage, okay, ein Arbeitsraum ist eigentlich wie eine Minigesellschaft, wie ist denn meine ideale Minigesellschaft? Wie ist die denn schön? Und die ist natürlich schön, wenn alle gern zur Arbeit gehen und sich gesehen fühlen und es ihnen Spaß macht. Und der Witz ist natürlich, dass es in der Regel immer dafür sorgt, dass auch das, wo alle immer denken, darauf käme es an, nämlich das Resultat, davon profitiert. Ich unterstelle jetzt aber auch mal, dass es wirklich die Frage ist, die man sich stellen muss, ob es darauf ankommt, ob es nur aufs Resultat ankommt, weil das habe ich mir lange abgewöhnt, weil mir immer klar geworden ist, ich arbeite jahrelang an so einem Film und der ist dann 2 Stunden. Als wären diese 2 Stunden wichtiger als die 3 Jahre, die ich an dem Film verbracht habe. Das ist doch ein Witz. Ja. Also ich sage natürlich immer im Zweifelsfall, wenn der Prozess toll war, dann darf natürlich ungern, aber es ist mir lieber ein gescheitertes Produkt als 3 verschenkte Jahre in frustrierten, schreihalsigen, idiotischen, vertikalen Schwachsinnskonzepten. Ne? Also es gibt so einen Spruch, den ich total hasse, der immer so kernig gesagt wurde, wenn es an Filmsets so besonders hart zugeht, wurde immer gesagt, naja, der Schmerz geht, der Film bleibt. Das ist wirklich so, das ist so für mich die reaktionäre Montur der Vergangenheit, die ich wirklich abschaffen will. Ja, also möchte ich abfackeln, solche Ideen.
Aber hat sich das bei dir entwickelt oder war das von Anfang an deine Intention, dass es so auf Augenhöhe sein soll?
Das hat sich entwickelt. Früher wusste ich das ja sowieso. Ich habe ja keine Filmhochschule besucht und ich habe das nicht so richtig lernen können. Ich musste mir so ein bisschen selber drauf schaffen, das Filme machen. Und deswegen bin ich manchmal an Filmsets gegangen und wusste eigentlich noch gar nichts. Und dann habe ich es überhaupt erstmal langsam so begriffen mit diesen Gruppen und was es da für Dynamiken gibt und dass natürlich total viele, also als ich anfing, gab es noch so wahnsinnig viele alte, doofe Machtregeln, ne? Und wer darf was anfassen und wie soll ich sagen, die Wirkungsräume und also lächerliche, tausend lächerliche hierarchische Konzepte, wie es ja heute immer noch auch in tausend Arbeitskontexten gibt. Und ich habe mich da natürlich erstmal am Anfang eingefügt, weil ich das gar nicht so genau wusste, wie man das unterwandern soll. Aber ich habe mich halt nie, ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt und habe dann auch gemerkt, dass ich oft auch Konflikte hatte mit Leuten, die von mir eigentlich mehr Autorität verlangt haben. Okay. Also von mir, weil ich ja eigentlich schon relativ früh in der Position war, die sozusagen autoritär projiziert wurde. Mhm. Und ich damit nicht klarkam. Und dann, also es gab sogar mit Schauspielern, die halt, weißt du, es gibt eine ganze Generation, die sich viel, also ich meine, jetzt ältere Generation oder alte, die in vielen, also natürlich nicht überall, aber in vielen Bereichen in so Unterwerfungsszenarien sich immer bewegen mussten und die dann auch darauf angewiesen waren. Das war sozusagen deren Arbeitsform und Struktur. Die wollten, dass ich der Guru bin, der streng ist und der halt diese Unterwerfungsspiele spielt. Und ich konnte das nicht. Und ich war auch dann total verunsichert. Ich war auch ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte, ich bin eigentlich gar kein Regisseur, weil ich kann diese komischen Spiele nicht. Ich wollte einfach gerne auf Augenhöhe mich darüber unterhalten, wie wir das jetzt machen, wie können wir diese Szene machen, wie können wir das verhandeln und zwar auch mal sagen dürfen, ich weiß es auch noch nicht so genau oder ich find die Szene toll, aber ich weiß auch nicht genau, wie machen wir das jetzt? Also dieses, das war einfach gesagt natürlich alles, ne? Aber diese Art von offenem Konzept in so einen Raum reinkommen und mit Leuten das gemeinsam dann rausfinden, was es denn werden kann. Das war vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, das hat viel Widerspruch und auch Wut erzeugt. Ne? Also die Leute wollten ihre alten Konzepte haben. Und ich bin erst über die Jahre, habe ich gemerkt, ah, okay, aber da ist irgendwas, was ich gerne anders will. Und das muss man sich dann so erstmal drauf schaffen und verstehen. Und sich natürlich dann auch die richtigen Leute suchen. Also ich bin dann auch unheimlich treu und hänge wahnsinnig an den Menschen, mit denen ich jetzt auch schon lange arbeite, die das gemeinsam mit mir gebaut haben, dieses System. Das kann man ja nicht alleine machen. Und wirklich erst so seit 10 Jahren fange ich an, mich so einigermaßen sicher zu fühlen, dass ich auch ein brauchbarer Regisseur bin. Also weil ich erstens besser umgehen kann mit Menschen, die halt so immer noch so bestimmte alte Muster brauchen. Ich kann die schneller aufknacken und das auch ein bisschen mit Humor. Und da gibt es natürlich viel, früher war ich einfach nur verunsichert, jetzt kann ich das irgendwie auch entspannter machen. Aber vor allen Dingen ist eine Generation nachgewachsen von Schauspielern, Innen, die wirklich anders sind und die wiederum geprägt sind von diesen, von der neuen Perspektive, die natürlich auch, sagen wir so, ab meiner Generation überhaupt Gültigkeit hat, ein horizontaleres Miteinander wirklich zu wollen. Und jetzt die noch jüngeren SchauspielerInnen sind ja Kinder meiner Generation oft und tatsächlich halt so viel toleranter und offener aufgewachsen und haben viel, viel weniger neurotisches Futter abzuarbeiten, sodass man wirklich sich begegnet sofort und sofort in medias res gehen kann und auch Unsicherheiten und Schwächen zeigen kann und dadurch Stärke entwickelt im Szenischen.
Das klingt für mich auch so als so nach Leben als großer Selbstfindungsprozess.
Ja gut, das sollte man natürlich sowieso tun, sollten alle machen. Ja. Also weiß ich nicht, Selbstfindung. Also, wie soll ich sagen, Introspektion und Reflexion ist etwas, wofür nie die Zeit zu knapp sein sollte. Wir sollten es einfach dauernd machen und zwar auch am besten miteinander. Und es geht natürlich auch ganz oft miteinander toll, wenn du irgendwas anderes verhandeln kannst, also über ein drittes Objekt oder eine Inhaltlichkeit. Und Kunst ist doch immer erst dann interessant, wenn sie natürlich ein starkes Zentrum hat, das auch außerhalb von uns ist, aber lebt erst dann, wenn wir sie subjektivieren, also wenn wir da hineinwachsen als die Wesen, die wir selber sind. Und dafür müssen wir uns natürlich auch preisgeben. Wenn du dich nicht preisgibst, kannst du keine interessante Kunst machen.
Ja, ich finde nur, dass so schön nochmal den Finger hier drauf zu halten, es ist natürlich eine Banalität, wie ich es ausgedrückt habe, das verstehe ich, dass das komisch ist, das sozusagen, aber ich finde, für mich hat das etwas sehr Befreiendes und auch irgendwie etwas Selbstermächtigendes, wenn du hier sitzt und sagst, ja, also vor 10 Jahren hat das begonnen, eine bestimmte Form anzunehmen, über die ich heute sehr glücklich bin. Ja. Und vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, vor 30 Jahren habe ich es vielleicht gespürt, ja, aber ich konnte es noch nicht wissen und ich konnte es auch noch nicht umsetzen. Ja, also quasi das lange Leben als das, wo durch viele Entwicklungen, wie du sagst, in Introspektion, es gibt nie genug Raum für, du kannst nie genug Introspektion angewandt haben, genug nachgedacht zu haben. Ja. Ich liebe das einfach. Das, ja. Und das ist dafür, aber dann auch, und dafür liebe ich dann wieder Kunst oder Kreativität, was, ja. dass es das sogar manifestiert ist.
Ja.
Es bleibt. Es bleibt. Und früher waren es Bücher und heute sind es vielleicht oft Videospiele oder eben Filme oder Kunst. Und auch, was du gesagt hast, also Brandrede hier, ich sage das als Maler, auch immer so, fuck the result. Du verbringst 99-100% ja. der Zeit mit dem Prozess.
Ja.
Und warum einen Prozess machen, der nicht gut ist? Ja. Manchmal kann es sich auszahlen. Es gibt ja dann auch Kreativschaffende, die ganz bewusst einen unangenehmen, also das Schiff muss jetzt hier leider tatsächlich über den Berg getragen werden für Fitzcarraldo. Es ist unangenehm, wir müssen das tun.
Ja, okay. Würde ich nicht mehr akzeptieren heutzutage.
Ja.
Das ist inakzeptabel. Das ist
ja.
total absurd.
Ja.
Leute draufgegangen, sie spinnen wohl. Also scheiß auf das Schiff, dann schiebt es gefälligst um den Berg rum. Also wirklich, also ein Quatsch. Dieser ganze Müll, und das ist natürlich auch, also der ist eine absolute Männerdomäne, der ganze Raum, ne? Das darf man auch nie vergessen. Ne? Also es sind komplett patriarchale Strukturen, die das überhaupt hervorgebracht haben, dieses ganze Prinzip. Also übrigens auch Führerprinzipien, die da eigentlich hinterstehen. Ne? Und natürlich auch das ganze, der Geniekult und die Verbannung der Frau zur Muse und der ganze Müll, das hängt alles damit zusammen natürlich. Ne? Das sind alles Unterwerfungskonstrukte, die Gott sei Dank jetzt endlich irgendwie in Frage stehen. Und ich Gott sei Dank noch, bin ja leider schon ein bisschen älter, und, aber ich kriege wenigstens noch ein bisschen was davon ab, dass das sich so auflöst, also zumindest in Auflösung ist. Ne? Auch wenn die Welt gerade so ein bisschen anders aussieht, bin ich sicher, dass das letzte Aufbäumen, danach wird alles noch viel anders. Ich hoffe, ich bin noch da, noch nicht 90, um das noch ein bisschen genießen zu können, wie dieser Quatsch dann auch wirklich vorbei ist. Jetzt müssen wir natürlich erstmal dagegen kämpfen. Aber ich glaube wirklich, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir das sehen, dass genau, dass Prozesse, das sind was, also schöne Prozesse, also natürlich in der Kunst oft sind es halt sehr oft natürlich soziale Prozesse, aber nicht nur, ne? Also bei Entstehensprozesse, dass die uns die Schönheit wirklich schenken. Ne? Natürlich ist es toll, wenn auch das Resultat schön ist, das ist ja klar, und das ist ja auch ein Antrieb, das ist ja nicht so, dass mir das egal wäre. Und ich sitze jetzt auch so gern hier und schwadroniere mit euch darüber, weil ich natürlich das seltene Glück habe. Ich bin mit diesem Film sehr glücklich. Das ist auch nicht immer so, ne? Also bei meinen Filmen gewesen. Unterschiedlich, also natürlich manchmal weiß man es erst ein bisschen später, dass man da dass eine Arbeit ist, zu der man eigentlich mehr Abstand hat. Aber bei dem Film Das Licht ist es tatsächlich so, dass ich da, das ist halt irgendwie kongruent. Das war von Anfang an ein unheimlicher Antrieb, eine liebevolle, zugewandte, hochinspirierte Welt im Team und mit den SchauspielerInnen und allen zu haben und das durchgängig zu halten, das, also es endlich mal zu schaffen, dass es nicht durchkreuzt wird, weil es ja auch immer wieder Leute gibt, die wollen unbedingt die Säge ansetzen, weil sie halt unbedingt autoritäre Strukturen reinstallieren wollen und auch nicht anders können. Also weil es auch, das ist auch tragisch oft. Die können das nicht mehr abschaffen, also nicht mehr aus sich raus exorzieren. Und es ist uns, glaube ich, wirklich, also eigentlich durchgängig gelungen, diese besondere Stimmung lebendig zu halten. Durch die ganze Produktion, auch durch die Postproduktion. Und jetzt sehe ich den Film und irgendwie atmet der das so. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass das so durchgängig gelungen ist in meinem Leben.
Ich frage mich nur, wenn du sagst, du gibst den Menschen Raum und du begegnest den Menschen dann auf Augenhöhe. Man kennt ja auch dieses Sprichwort, dieses Klischee, viele Köche verderben den Brei, wenn viele Leute mitreden und so weiter, dass es dann etwas wird, was irgendwie sich nicht mehr durchzieht oder wo, keine Ahnung, wenn zu viele Leute irgendwie, wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel jemand was sagt, wo du überhaupt nicht damit, ja, was klarkommst oder was du nicht so empfindest.
Naja, also ich meine, wir müssen es jetzt ja nicht wie eine frühe sozialistische Versammlung vorstellen, sondern es ist natürlich trotzdem ein Vorgang, in dem klar ist, also ich bin quasi die zentrale Membran. Es geht ja eher darum, gehört zu werden. Heißt ja nicht, dass sozusagen alle Stimmen durchgesetzt werden, sondern wichtig ist doch eher das Gefühl, das wahrgenommen zu sein und dass es natürlich jemand gibt, der es sortieren muss. Und natürlich gibt es immer noch diese, das habe ich vorhin auch gesagt, natürlich muss ja Entscheidungsfindungen geben. Und das ist eine Voraussetzung. Aber das ist ja schon ein Riesenunterschied, dass du überhaupt, also es ist jemand, der drinsteckt in der Materie und der sich wirklich einbringt auf eine konstruktive Weise. Es ist immer von Nutzen, was gesagt wird. Auch wenn du nicht exakt das dann umsetzt, was jemand vielleicht vorschlägt, ist es trotzdem, also es schwingt ja sozusagen in den Entscheidungsfindungen dann mit und gerät in so eine Diskurskette, die klar, also ich dann vielleicht am Ende zusammensortiere. Ne? Also es muss ja sein, sonst kommst du ja nicht, sonst diskutierst du ja nur die ganze Zeit. Das ist ja irgendwie eine Kunst, sozusagen, dieses Gefühl, es geht nicht so sehr darum, dass jeder kriegt, was er will, sondern ich glaube, das, was wir am meisten brauchen, um Sinnstiftung zu erleben, ist eben gehört zu werden. Ne? Und also wirklich wahrgenommen zu sein in deiner Perspektive, in deinen Fähigkeiten. Und das heißt ja nicht immer, dass das alles exakt so umgesetzt wird, was du vorschlägst.
Verstehe ich.
Kompliziert, aber...
Na, aber ich verstehe es.
Ja. Also Demokratie ist auch nicht ganz das richtige Wort dafür, sondern es ist so ein eher fast sinnlicher Findungsprozess. Und manchmal bin ich natürlich auch ganz sicher über was und dann will ich das ja auch sein dürfen. Und dann bin ich auch manchmal, marschiere ich da auch so durch. Aber nur dann, wenn ich merke, dass alle sofort auch Lust haben, mitgerissen zu werden. Ne? Wenn dann irgendjemand sich total widersetzt, dann muss man darauf hören. Muss man zuhören, was stimmt da jetzt nicht und warum habe ich gedacht, es wäre für alle jetzt gut und es ist doch nicht für alle gut, dann muss es überprüft werden, warum nicht. Ja. Also natürlich ist es am auffälligsten mit SchauspielerInnen, weil die das ja spiegeln auf der Leinwand, ne? Und du das dann ja auch spürst. Ne? Du kannst ja niemandem abverlangen, was zu tun, was die nicht begriffen haben oder in sich spüren.
Ich wollte auch noch ein anderes Thema reinbringen, nämlich für mich hatte der Film jetzt auch, um wieder ein großes Wort zu benutzen, irgendwann dachte ich mir, da passiert für mich etwas Meditatives, nämlich in dem, wie viel Zeit sich der Film lässt. Also wieder etwas aufgebaut wird, wieder etwas nicht zu schnell schon wieder vorbei ist, sondern wieder Raum gegeben wird. Es sind viele Charaktere, es sind, am Ende kriegt man mit, es sind gar nicht so viele Stränge, aber es wirkt auch wie sehr viele Stränge. Und neben diesem, wie viel Zeit gibt man dem Ganzen, es ist nicht eine 20-seitige Kurzgeschichte, es ist ein mehrere hundertseitiger Roman. Jetzt dachte ich auch, Babylon Berlin, hast du gesagt, sind Dutzende, also ist ein sehr langes Werk, wenn man es gesamt sehen würde. Und den Punkt, mit dem ich es verbinden möchte, ist Schnitt. Weil für mich in das Licht Schnitt was ganz Besonderes macht. Immer wieder kommt es dazu, dass Dinge auf einmal zeitgleich passieren, wo man es nicht erwartet, aber wo man auf einmal so hingetrieben wird, dass man versteht, jetzt passiert etwas. Und das hat für mich sowas total Magisches, so wie auf einer Malereikomposition, wo man aus irgendeinem Grund immer nach rechts oben schauen muss. Und man versteht gar nicht, warum. Also man wird so an die Hand genommen in dieser Geschichte, aber man muss sich auch die Zeit nehmen wollen, man muss sich einlassen können drauf, weil der Film ist auf diese Art, hat er auch was sehr fokussiert, auch vielleicht, ich meine es nicht negativ, Unerbittliches. Er sagt, ja, da passiert was, aber du musst schon auch hinschauen wollen. Deswegen dachte ich auch, wie geil, dass das im Kino ist.
Ja, im Kino ist halt toll. Das Kino hat ja diese eine tolle, also nicht eine, es hat ja viele Alleinstellungsmerkmale, aber eins ist ja auch eben anders, als wenn du was auf dem Streamer oder im Fernseher guckst, dass du nicht dann doch nochmal da schnell zum Kühlschrank gehst und dann irgendjemand in der Tür steht, der klingelt und der Postbote kommt und weiß ich auch nicht, ich muss nochmal aufs Klo. Und dieses ganze komisch Disruptive, das ist ja irgendwie nicht so, also wer so Serien guckt, weiß, das ist wirklich ein anderer Vorgang. Der ist auch schön, ne? Das Seriengucken hat ja auch sowas, man kann ja so rumlungern, deswegen wird es ja auch oft mit Romanlesen verglichen, ne? Man legt das Buch mal zur Seite, hat Hunger und so und denkt nach und starrt aus dem Fenster, kannst natürlich anders timen. Im Kino bist du drin, aber das Tolle am Kino ist natürlich, dass du nie, du bist drin, kommst raus und hast das ganze Werk gesehen. Und das ist der Riesenunterschied zu Serien, finde ich, wo ich bedauere oder schon darunter leide, dass ich kaum noch mit jemandem darüber sprechen kann, über das, was ich da gesehen habe, weil immer jemand sagt, warte, ich habe die dritte Folge noch gar nicht gesehen und ach, du bist ja schon Staffel 2, ach so, das geht ja in, warte, nee, nicht spoilern und diese ganzen Gespräche über so Prozederes, die natürlich mit der Form selber zu tun haben, ne? Und mit dieser Ausführlichkeit der Form. Und das ist das Tolle. Im Kino hast du das Ding gesehen und danach musst du dich, du lässt dich auch ein. Wenn du einmal drin sitzt, guckst du dir ja zu Ende an. Ich meine, okay, manchmal geht man vielleicht auch raus, aber das machen ja die wenigsten. Es reicht nicht, wenn der Film was zu bieten hat. Und ich glaube, unser Film hat wirklich was zu bieten. Und selbst wenn du manchmal ein bisschen an deine Grenzen kommst oder vielleicht auch denkst, oh Gott, das überfordert mich, ist es ja so, dass du weißt, So, gleich bin ich durch und dann kann ich sofort verhandeln. Ich kann sofort in die Bar gehen und mit den Leuten darüber reden und nicht darauf warten, bis die auch noch 3 Staffeln geguckt haben. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass durch das neue Gucken, das natürlich sich verändert hat, durch, also die Serienkultur hat nun mal unsere Sehgewohnheiten verändert, ne? Weil alle gucken Serien auch. Und was in Serien möglich ist, ist, finde ich, dass man überhaupt generell sich öffnet für eine Erzählung, die mehr Zeit braucht, ne? Und das sogar eine Normalität hat inzwischen. Und dadurch auch, was ich wirklich sehr mag, das, was Serien ja immer tun oder wenn sie interessant sind, sich leisten, Umwege zu gehen. Ne? Also erzählerische Umwege und zu sagen, warte mal, das wirkt jetzt narrativ nicht so ökonomisch, aber wird nachher für die Gesamterfahrung total bedeutend sein, dass ich jetzt mit dieser Figur jetzt mal plötzlich eine halbe Stunde einen ganz anderen Strang verfolge. Das finde ich, das ist fast eine der schönsten Luxusneuheiten, die diese Art von seriellem Erzählen uns geschenkt hat. Und das hat aber die Zuschauer weltweit inzwischen auch ein bisschen so umgeformt, dass die das eben auch in Filmen viel mehr akzeptieren können. Filme haben immer einen gewissen Ökonomiezwang, logisch, weil also irgendwann nach 2,5 Stunden ist halt Schluss. Und das heißt, du musst dich natürlich konzentrieren, aber du kannst dir erstens schon auch mal Zeit nehmen, abzubiegen. Und ich liebe das Abzubiegen. Und wenn du es natürlich spannend gestaltest, ist ja gerade das Abbiegen das, was dem Leben so viel mehr ähnelt, weil das Leben halt eben überhaupt nicht ökonomisch ist. Also das Leben funktioniert ja erzählerisch total unökonomisch in der Regel. Man sagt ja dauernd, oh Gott, das hat ja so lange gedauert und ich habe so lange gewartet. Und wir sind ja dauernd in Situationen, wo wir nicht effizient Erfahrungen machen. Im Film wird ja immer im Kinofilm ist die Effizienzmaschine angeschmissen und bis zu einem gewissen Grad macht es ja auch Spaß. Aber ich bin eigentlich der TV-Erzählung dankbar dafür, dass die Menschen einfach viel entspannter jetzt damit umgehen, wenn die Effizienzmaschine auch mal kurz losgelassen wird im Kino.
Meinst du mit Umwegen auch zum Beispiel gewisse Sequenzen, wo du den Charakteren mehr Raum gibst, dass sie sich auch zeigen können?
Naja, genau.
Tagträume, Stichwort.
Genau. Also der Film, hier bei diesem Film Das Licht, haben wir viel darüber nachgedacht, wie machen wir das denn jetzt eigentlich, dass wir, also wir haben diese beiden Eltern, wir haben Vater und Mutter, wir haben diese beiden Kinder, dann haben wir noch ein Kind und dann haben wir noch die Fahrer, die Haushälterin, also wir haben eigentlich 5,5 Hauptfiguren, die wir alle schon gleichwertig ernst nehmen wollen. Und das ist ja was Typisches, was in Serien dauernd so ist. Ne? Also manchmal 10, also bei Babylon Berlin haben wir, also okay, wir haben 2 Hauptfiguren, aber wir haben 15 große Nebenfiguren, ne? Denn die richtige Stränge dominieren. Insofern habe ich ja auch viel Erfahrung gesammelt, was das betrifft. Und hier haben wir gesagt, okay, wir wollen, dass die wirklich alle ihre Stimme wirklich entfalten können, die 5,5 Hauptfiguren beim Licht, dass die Stimme, dass die zu Wort kommen, also emotional, als Persönlichkeiten und in ihren Träumen. Und dann kannst du halt immer du hast die Wahl, zum Beispiel dazu sagen, okay, aber es ist ja ein Film und das Kino darf doch irgendwie alles auch, und das finde ich auch das Tolle am Kino. Wir müssen doch jetzt nicht wieder diese Klassiker-Situationen haben, wo es eine Dialogszene gibt, wo jemand dann in der Bar sitzt, am späten Abend sich seinen Whisky bestellt und dann die eine Situation erzählt aus seinem Leben, die so signifikant seine Persönlichkeit dann demaskiert. Das ist ja ein klassisches Drehbuchkonzept, dass dann die eine Geschichte erzählt wird, die alles bedeutet. Sondern das gibt es bei uns vielleicht auch mal, aber was ich dann irgendwie interessanter fand zu sagen, ist, dass man nicht über Dialog zu lösen, sondern über Musik. Weil ich dachte, in Musik, weil Musik im Film das auch oft, finde ich, kann. Also Visualität und Musik zusammen ja so ein, also auch einen Raum öffnen, einen erzählerischen, der so viel über subjektive Empfindungen sagen kann. Und wir haben dann gesagt, okay, warum geben wir nicht den Figuren allen einen Song? Und das ist ja jetzt gar nicht nur ein Song, der gesungen wird, es ist auch einfach manchmal einfach nur Musik. Und die Figur in dieser Musik und natürlich in den Bildern zu dieser Musik oder die Musik zu diesen Bildern oder die Figur mit diesen Bildern und der Musik. Und das hat sich total toll entwickelt, weil wir völlig verschiedene Musiken natürlich für völlig verschiedene Personen gefunden haben und völlig verschiedene Träume, in denen die sich aufhalten. Und dadurch aber auf ganz schön viel Dialog verzichten konnten. Aber ich glaube, man noch mehr über die Figuren weiß, als wenn sie noch so viel über sich geredet hätten.
Es war dann so zwischendurch halt recht absurd. Und ich habe das dann so spannend gefunden, weil es dann wieder, also da, deswegen kann der Film wahrscheinlich auch lang sein, weil es reißt dann auch wieder irgendwie raus. So. Also es ist so unerwartet, dass man sich denkt, okay, was passiert jetzt da? Down the rabbit hole. Ja.
Ja, sowas gedacht. Ja. Aber auch, also ich hatte bisher nie den Eindruck, dass der Film einen so, also das wollte ich auf gar keinen Fall, dass der Film einen irgendwie loslässt. Also eigentlich ging es schon darum, einen Film zu machen, der dich eigentlich die ganze Zeit schon auch am Schlawittchen nimmt und nicht in Ruhe lässt.
Ich weiß nicht, wie viel man spoilern darf oder so, aber
nicht spoilern.
Hardcore nicht. Auf jeden Fall, ich habe den Film...
du kannst schon alles erzählen, außer, aber das Ende würde ich halt jetzt vielleicht nicht ja, vom Preis geben.
Aber es ist halt, es ist, sagen wir mal, Wumms am Ende so und...
Wumms.
Oder? Das ist, kann man beschreiben. Und dann musste ich schlafen gehen. Es war halt dann 12 und ich habe nicht so gut schlafen können. Ich habe mir einfach, ich habe halt so Gedankenspielchen da in meinem Kopf gehabt und habe mir gedacht, super, okay. Und um auf die Vorbereitungen zum Podcast, um was geht es da genau? Und es geht ja um Egos, ja, und jeder ist für sich und es geht um Familie und es geht um diese ganzen Sachen. Und ich bin frisch Mutter geworden und ich finde das auch dann so spannend, wenn es da so um Familie geht und diese Entfremdung war dann irgendwie kurz, also wenn man dachte, passiert uns das eh nicht? Weißt, also so, wie wird wohl das Kind sein, wenn das dann 17 ist? Und gewisse Sachen, Geburtstraumata werden besprochen. Ich habe mir schon gedacht, ja, da kommt irgendwie sehr viel vor in dem Film, wo man drüber reden kann und ich arbeite da zusätzlich in einer Werbeagentur. Von dem her, also da sind viele Parallelen in dem Film, die man dachte, okay, wir können wahrscheinlich recht viel sprechen. Und der hat mich nicht so losgelassen. Es war schon.
Ja, das ist schön. Ich hoffe ja, dass der so, also die Kunst, die man sich so gerne hinterlassen will, ist ja sowohl einen unmittelbaren, aber auch einen nachhallenden Effekt hat, wo sich vielleicht die Fragen auch erst am nächsten oder übernächsten Tag erst richtig stellen. Mhm. Also ich habe das lustigerweise mit vielen Leuten jetzt gehabt, mit denen ich über den Film gesprochen habe, die sagten, ich bin so froh, dass es ein paar Tage vergangen sind, weil ich weiß jetzt eigentlich erst 3 Tage später genau, worüber ich mit dir reden will. Mhm. Und das ist ja völlig angemessen, wenn ich mir überlege, wie lange wir so daran getüftelt haben, ne? Und wie sehr der Film auch natürlich anders als meinetwegen Filme, die so ein Kernsubject ausquetschen, eins der Themen des Films ist, wie wir mit unserer Wirklichkeit, mit dieser Gegenwart, die so vielstimmig ist, wie wir damit umgehen, wie wir das auch irgendwie aushalten, ne? Wie kann man das eigentlich besprechen, ne? Also wie kann man, ich treffe jetzt manchmal Leute, die sagen so, ach nee, ich halte das alles nicht mehr aus, ich gucke keine Nachrichten mehr, wie heißt das denn? News Detox. Und ich so sage, ja, aber das kannst du jetzt auch nicht lange durchziehen, weil man kann doch jetzt gerade gar nicht ohne. Und man muss sich doch, und dann kann man meinetwegen stundenlang darüber diskutieren, wie man sich informiert, um sich dann dazu zu positionieren. Aber ohne geht's doch gerade gar nicht. Mhm. Und gleichzeitig wird so viel über den Schutz des Individuellen, der individuellen Sphäre und dieses privaten Horizont ist gesprochen, dass man den überhaupt noch haben kann, obwohl man so beballert wird ständig von Milliarden von Medien. Mhm. Das sind alles Themen, die sind so, also sind alle so gleichzeitig da. Ne? Und diese Gleichzeitigkeit unseres Gegenwartslebens, ich muss ja wirklich sagen, vor 20 Jahren habe ich das nicht so erlebt. Ich empfinde es wirklich als wirklich qualitativ total anders. Und das hat natürlich damit zu tun, dass, glaube ich, die Welt so kurz vor der Jahrtausendwende einfach auch wirklich ganz schön rabiat abgebogen ist. Ne? Also diese radikale Entscheidung zur Digitalisierung, zur Globalisierung und zur Befreiung der Märkte, ne? Das muss man einfach so sagen, was in der globalen Ökonomie passiert ist, das hat alles so substanziell verändert. Und wir haben, das müssen wir uns auch einfach zugestehen, wir sind davon eigentlich überfordert gewesen. Das sind Entscheidungen gewesen, die sind ja eigentlich gar nicht so richtig auf unserem Mist gewachsen. Die sind zwar von Leuten zum Teil getroffen worden, die wir vielleicht auch gewählt haben, aber heute würde ich sogar unterstellen, dass denen gar nicht klar war, was die da eigentlich anzetteln.
Ja.
Ich wollte auch noch was anderes ansprechen, nämlich im Film, ohne da jetzt quasi ins Detail zu gehen, warum und wie, im Film gibt es auch Themen wie zum Beispiel DMT. Es wird zwar nicht explizit so benannt, aber es gibt eben die Zirbeldrüse als eine Drüse, die das möglicherweise generieren kann. DMT kennt man, wenn man es überhaupt kennt, dann wahrscheinlich eher verbunden mit der Substanz Ayahuasca. Und ich wollte genau wegen all dem, was du jetzt gesagt hast, also gesellschaftliche Themen, politische Veränderungen und die Konsequenzen, zu denen wir dann fast gezwungen oder die uns aufgezwungen werden, was waren die Beweggründe für dich, dass in der Geschichte das so auch benannt wird? Also hat das persönliche Interessen oder welche Erfahrungen haben dich dahin gebracht, dass du gedacht hast, es reicht mir nicht, dass bestimmte Szenen in dem Film aus einem bestimmten Grund passiert, den ich offen lasse, sondern dass ich es auch benennen möchte?
Naja, also ich mochte gerne, dass da jemand in diese Familie kommt, also diese Frau, Farah, die sich also auf so eine interessante neue Form oder Weise mit letztlich auch mit Gesellschaft beschäftigt, wenn es auch, das ist eine Psychologin und hat ein offensichtlich neues Konzept, also wie es auch inzwischen sich langsam ausbreitet, also übergreifende, wie soll ich sagen, Lernkonzepte oder Verständniskonzepte vom Menschsein und natürlich auch Therapieformen, die halt sich erneuern über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, und das ist ja auch teilweise geht es ja, bezieht das eben Jahrhunderte oder sogar tausende alte Formen der Reflexionsmöglichkeit mit ein. Und das, was halt Medizinmänner und Frauen vor vielen Jahren schon mal erforscht haben und dann, was auch mühsam unterdrückt worden ist, natürlich auch durch eine geradezu hysterisch Anti-Erkenntniskultur, was sozusagen psychedelische Substanzen betrifft generell. Das ist ja alles immer subsumiert worden. Also alles, was zwischen DMT und LSD rangiert, ist ja subsumiert worden unter tödlicher Drogenirrsinn und über Jahrzehnte auch einfach nur unterm Deckel gehalten worden, aus Gründen, die hier vielleicht nicht zu Ende zu erörterbar sind, weil letztlich hat es natürlich nur mit einer Bedrohung von anderen Strukturen zu tun. Das ist schon so, also die katholische Kirche hat schon die Hexen verbrannt, einfach weil sie ein Wissen hatten um bestimmte Dinge, die eine Bedrohung war für ein autoritäres Konzept. Und das ist letztlich bei psychedelischen Substanzen nicht anders. Ne? Das ist halt die befreienden Potenziale, die da auch mit verbunden sind, wenn man es natürlich richtig, wenn man richtig damit umgeht. Und das wollen wir in dem Film ja auch zeigen, dass es da einen Umgang gibt, der zumindest sehr interessant ist, aber es gibt ja auch Risiken, die werden ja auch thematisiert. Ne? Ich fand das wichtig, dass es nicht nur so eine Anmutung ist oder dass es nur so abstrakte Andeutungen gibt, sondern dass der Film eigentlich an allen Stellen, wo er sagt, ich will dazu eine wirkliche Position beziehen, die nicht verklausuliert.
Mich hat das so gefreut. Ich habe es überhaupt nicht erwartet, dass das gerade dann da passiert, was dann passiert, lasse ich offen, ist vielleicht auch jetzt zu kryptisch, aber ich habe dann natürlich sofort gedacht an, in Österreich ist das, gibt es noch gar nicht MDMA-basierte Psychotherapie oder LSD-basierte Psychotherapie. In anderen Ländern gibt es da zig Studien. Es gab vor Jahrzehnten tausende Studien, bevor es dann eben illegalisiert wurde. Genau. Und dass diese Ebene auch noch eröffnet wurde, ist nur eine weitere Facette des Filmes. Und ja, wie gesagt, mich persönlich hat das gefreut. Der hat ja Dutzende, wenn nicht Hunderte Facetten. Allein wenn du sagst, eben die Anzahl von HauptdarstellerInnen, da geht wirklich viel ab. Und ich habe dann jetzt noch gedacht, weil ich vorher gesagt habe, das hat so was Meditatives, diese Länge, dann dachte ich, hat es einfach nur was Meditatives, weil ich nicht aufs Handy geschaut habe? Ist es so banal? Aber ich glaube, es ist mehr als das.
Ja, meditativ ist natürlich ein schönes Wort, klingt aber so. Es klingt ein bisschen, für mich ist der Film trotzdem die ganze Zeit auch unter Strom.
Ich finde, er hat was beklemmend, ist durchgehend, Beklemmung ist irgendwie durchgehender Gefühl, das man irgendwie spürt. Man weiß, da kommt irgendwas, da ist was. Und es gibt da verschiedenste Stilmittel, die du immer wieder verwendest. Es ist auch spannend, vielleicht kann man über sowas auch sprechen beim Film, über gewisse Stilmittel.
Na, du hast vorher gesagt, Film darf alles. Ja. Und ich dachte, ja, es ist selten, dass so viel getan wird dann, wie es halt im Machen Filme von dir ist.
Naja, es gibt auch natürlich immer so eine, ich habe das Gefühl, so wahnsinnig viele Filme zensieren sich auf eine Weise selbst oder zwängen sich in bestimmte Konventionen hinein, die wir gar nicht, nachdem wir uns gar nicht sehen. Wir freuen uns eigentlich immer über die Filme, die die ausbrechen, ne? Die alles durcheinander bringen und die das einfach neu aufmischen, ne? Also Erzählkonzepte. Und doch weiß ich auch in Auseinandersetzung natürlich mit, auch mit Kollegen, wie schwer das manchmal ist, sich zu lösen von der offensichtlichen Version der Erzählung, ne? oder die vertraute, also unvertraute Pfade zu betreten. Ich meine, das gilt ja generell immer für Kunst, aber das ist natürlich beim Film besonders verlockend, weil es natürlich so viele Konventionen gibt, dass es schon, du siehst den Wald vor lauter Bäumen manchmal gar nicht mehr, ne? Weil es natürlich immer, es wird dir sofort immer angeboten, mach doch so, mach doch so, mach doch so. Es wird auch natürlich in Besprechungen oft anheimgestellt, dass man vielleicht die verträglichere Variante jetzt irgendwie nutzt und wie eine Figur sich entwickelt und dann ganz oft denkt, ja, aber so ist doch gar keiner. Also ich kenne überhaupt niemanden, der so ist, weil wir sind alle so irrational. Ich finde, wir sind alle, also es gibt ja wirklich keine uninteressante Person. Ne? Wir sind ja alle, eigentlich alle kurz vorm Wahnsinn, nur dass wir das halt irgendwie kontrollieren und unseren eigenen Weg gefunden haben, das zu bändigen. Also es gibt keine unspektakuläre Person. Und wenn man sich halt darauf einlässt, muss man natürlich dafür eine Form dann auch finden, die diesem Spektakel entspricht, das die Person offeriert.
Aber hast du da nicht trotzdem manchmal Angst, dass es dann nicht so aufgeht, wenn du jetzt Wege gehst, die so noch nicht gegangen worden sind?
Also auf jeden Fall, die ganze Zeit. Aber genau, deswegen ist es noch wichtiger, in den Prozess zu vertrauen und dich wirklich offen zu machen im Prozess und nicht festzuhalten an irgendeinem, weißt du, weil wenn du festhältst an einer Überzeugung, einfach krampfhaft, dann bist du schon, weißt du, bist du schon auch letztlich nur aufs Ergebnis fokussiert, ne? Weil du denkst, es soll aber so sein, es soll so sein, statt es zu finden und die Energie in das Ergebnis dann irgendwann einfließen zu lassen, dass man quasi, wenn man den Film hoffentlich sieht, den Prozess spürt und irgendwie auch irgendwie teilhaben kann quasi an diesem ganzen Vorgang. Und das kommt nicht zustande, wenn du dich nicht dafür öffnest. Aber klar, habe ich gerade bei diesem Film immer wieder natürlich die Sorge, dass das nicht landet. Und natürlich wird das auch so sein. Ich bin ja jetzt gerade in dieser Zeit, wo der auf die Welt kommt und ich natürlich das auch spüre, dass das, was man so dazu sagt, das ist so ein typischer Film, der auch eine Kontroverse auslösen wird. Sagen dann so Leute einem, was man davon halten soll. Und dann irgendwann merkst du natürlich, dass es da auch Gegenwind manchmal gibt, weil diese Art von Intensität das immer erzeugt, diese Art von Widerspruch. Dann gibt es auch Widerspruch. Und den will man ja sogar irgendwie auch. Also wenn du einen Film hast, den alle ganz prima finden, dann stimmt ja auch was nicht. Also meistens. Es muss ja eine Energie entstehen, also aus der halt dann auch nachher die Debatte erwachsen kann. Und die wünsche ich mir. Ich wünsche mir einen Film, der eine Debatte mitstiftet.
Ja, vielleicht muss man dann manchmal auch die Sicherheit loslassen. Im Film geht es ja auch ein bisschen ums Loslassen.
Ja.
Und dann einfach einmal sich voll hingeben.
Ja, ich war jetzt gerade in Berlin in einer Ausstellung von dieser Fotografin Nan Goldin. Und das war so ganz irre, gut installativ gemacht. Und das war so krass subjektiv teilweise die Sachen, also wie die Fotos da arrangiert waren, die wurden auch so ein bisschen projiziert mit so Diaprojektoren und du wurdest wirklich so in den Kopf von jemandem reingeholt, wo man richtig ein bisschen, also man hat ein bisschen Angst auch gehabt, so vor den Begegnungen und der Krassheit. Also wenn man sich dann irgendwann mal aufgerafft hat zu sagen, ich will das jetzt aber verstehen, es war so unglaublich stark. Also um zur Reflexion zu gelangen, durch diese Subjektivität gehen zu müssen, also auch der ausgeliefert zu sein für eine Weile, ne? Und dann zu sehen, wie Kunst das machen kann, dass du also durch die Verbindung deiner und der Subjektivität einer anderen Person oder anderer Personen zu wirklich neuen Perspektiven gebracht wirst. Ne? Das war, ich habe es schon lange nicht mehr so doll erlebt wie bei dieser Ausstellung, wie ich da rauskam und so über Trauerarbeit und auch wirklich so schwere Themen so richtig neue Gedanken hat und auch neue Gefühle. Und das ist doch das, was wir wollen. Und danach, das ist doch das Einzige, worum es geht.
Dass man sich so gesehen fühlt, meinst du das dann nochmal in der
Ausstellung? Ja, und sich aber auch neu, ein bisschen neu, also genau, man kommt in der Kunst selber vor und entdeckt aber auch New Territories. Also neue Denkräume, ne, und Gefühlsräume. die einen dann verändern.
Mhm. Ich würde sagen, das ist vielleicht ein sehr gutes Abschluss.
Ich finde es insofern blöd, weil ich immer so das Bedürfnis habe, wenn wer da ist. Du bist halt jetzt nicht irgendwer, man kennt dich halt schon. Ja? Und da will ich mir alles so aus dir raussagen, so ja, irgendwelche Weisheiten, die ich dann noch für mich noch brauchen kann. Das ist, man lernt ja was von so einer Person. Ich nehme so ein Gespräch immer mit, weil man denkt, irgendwas kann ich dann draus ziehen.
Aber ich habe ja, guck mal, ich bin, also wie du ja merkst, ich spreche ja nicht so sehr. Insofern, ich habe jetzt wirklich also versucht, möglichst frei zu sprechen, also nicht so meine vorgestanzten Sätze.
Ja.
Das mag ich auch gerne am Podcast, da geht es halt viel besser. Das ist tatsächlich besser als Interviews für mich. Viel besser. Also das ist halt auch ein Nachteil. Ich rede halt lang und umständlich und ausführlich. Aber dann ist es auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall aufrichtiger. Also so Weisheiten habe ich eigentlich überhaupt nicht drauf. Ne? Also wenn irgendwo Weisheit versteckt ist, dann einfach nur in diesen ganz langen, laberigen Absätzen, durch die man sich halt dann durchbringen muss. Aber von sozusagen, dass ich das so destillieren kann, ich will das auch ehrlich gesagt gar nicht lernen, weil ich glaube, dann ist es plötzlich auch wieder ein Produkt.
Mm. Du hast so viele
zu deiner Enttäuschung.
Wir hatten, also ich fühle mich unenttäuscht. Ich fühle mich eigentlich total happy über dieses Gespräch. Ich glaube, ich habe nicht drüber nachgedacht, wer dieser Mensch sein könnte, der heute zu uns kommt. Ich kenne halt einige von deinen Arbeiten, aber es macht für mich sehr viel Sinn, dass das, was du uns heute von dir gezeigt hast, preisgegeben hast, dass das die Basis ist von diesen Werken. Also weil ich empfinde die Sachen, die ich von dir kenne, eben als sehr vielschichtig, sehr nuanciert, so ein Wille zum Erzählen. Geschichten werden erzählt, Menschen werden sichtbar gemacht.
Ich habe eine andere Frage, die jetzt gar nicht mit dem zu tun hat, aber wie stehst du zu dem Film Das Parfum, jetzt so im Nachhinein?
Gut, lustige Frage.
Ich habe sie auch nicht erwartet.
Ja, yes. der ist halt, ich orte das natürlich, wie soll ich sagen, in meine Biografie so ein bisschen ein. Und der ist halt ein Film, der zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben passiert ist. Und dafür war das das war dann im Rückblick, glaube ich, der richtige Schritt. Ich muss zugeben, ich gucke mir meine Filme halt nicht nochmal an oder so. Ne? Also wenn die einmal dann fertig sind und dann gucke ich die ein paar Mal und also ist auch vorbei. Also ich gehe da ganz selten hin zurück. Ich habe neulich Lola Rent mal wieder gesehen, weil wir den neu abgetastet haben, so auf 4K. Das war sehr lustig, weil der ist ja schon 25 Jahre alt. Und da war ich wirklich ein anderer Mensch. Ich habe den auch wie einen Film von jemand anders geguckt und dachte so, wow, habe ich ja wirklich... da hatte ich ja überhaupt keine Scheuklappen. Also wirklich, also fand ich lustig, fand es süß zu sehen, so ein junger Typ mit so Huspellicht einfach mal los. Und ich glaube, das Parfüm kommt aus einer anderen Zeit, da ging es mir eigentlich gar nicht so gut. Und ich habe mich mit dem Film so ein bisschen wieder so rausgeholt, aus einer Krise. Und das war eine interessante Erfahrung, weil ich da so rausgegangen bin, ein bisschen aus meinem typischen Arbeitskorsett. Und auch mit einer anderen Firma mal gearbeitet habe als meiner eigenen und schon in so bestimmten Bereichen fremdgegangen bin. Aber dafür habe ich viel gelernt. Und ich weiß es nicht, ich mag halt ganz gern, dass der Film, ich weiß ja gar nicht, wie der ist, weil es schon lange her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ich mag, dass der der hat viel Resonanz erzeugt. Immer wieder treffe ich Leute, für die das was, der bedeutet was für die. Und ich glaube auch so ein bisschen in Abgleichung mit diesem Buch. Und ich warte immer noch so ein bisschen darauf, dass das Echo nochmal irgendwann da landet, dass, wie soll ich sagen, etwas dezidierter wahrgenommen wird, dass der Film in gewisser Weise ästhetisch sicherlich viel vom Buch gelernt hat und dem Buch da auch, also das Buch auch ehrt. Aber schon eine relativ drastische Uminterpretation des Romans selbst ist. Und das ist tatsächlich immer noch ein bisschen untererzählt. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil es scheint irgendwie nicht so im Zentrum zu stehen.
Na, warum ich da jetzt da frage, ist einfach, weil ich habe nicht gewusst, dass du den Film gemacht hast. Oh. Ich habe das nicht gewusst und es ist einer meiner Lieblingsfilme.
Na ja, guck.
Und ich habe den sehr, sehr, sehr gern gemacht und ich habe den freiwillig so 4-mal schon geschaut. Also ich habe auch das Buch gelesen gehabt. Ich habe den sehr faszinierend gefunden. Der war für mich so international. Ich habe den ganz, ganz stark in Erinnerung. Und die Gerüche und wie du das eingefangen hast. Also ich finde das...
Ja, das hat Spaß gemacht, ja klar. Ist ja
auch, auf dem Fischmarkt und so nahe immer und ich mag Gerüche und deswegen glaube ich, ist der Film einfach, der war sehr gut.
Ja, es war wirklich eine wilde Reise. Also es ist ja auch wirklich, der ist ja schon fast 20 Jahre her, dass ich ihn gedreht habe.
Und die Caroline Erfurt, dass die da, also die war auch perplex, dass die da auf einmal in dem Film drinnen ist und das, diese Mischung, also ich fand das.
Ja, das ist schön, ja.
Also ich will da jetzt nicht beweihräuchern, aber ich finde, das hast du gut gemacht.
Ja, schön.
Einen Schulterklopfer kriegst du jetzt von mir.
Das ist auch schön, der Film hat so ein, also bei mir biografisch eine unheimliche Bedeutung, weil ich habe den, also als ich damit angefangen habe, daran zu arbeiten, habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt immer noch lebe.
Na schau.
Und damals war ich ein bisschen unsicher, ich weiß nicht, so ein Bestseller und fand das irgendwie so alles. Und dann war die so, hä, dann liest das doch nochmal. Und die hat mich sehr stark dazu motiviert, mir dieses Buch nochmal vorzuknöpfen, weil ich dachte, das wäre wie so eine Marke, die jetzt irgendwie verfilmt werden soll, einfach nur, weil es ein Bestseller ist und dass ich jetzt da, weißt du, einfach nur wie so ein Gewürz in so einen Topf geschmissen werde. Und dann habe ich das nochmal gelesen und dann habe ich es mit ihr auch so besprochen, habe so gemerkt, ah ja, da interessiert mich ja wirklich was, weil ich kann ja, wie gesagt, Subjektivität, sonst geht ja gar nichts. Ne? Und das ist ja immer ganz lustig, man sagt so, was weißt du denn über Frankreich im 18. Jahrhundert und so. Und ich sage, erstmal nichts, aber wenn ich mich damit beschäftige, vielleicht finde ich mich da. Und ich habe mich so krass dann beim zweiten Beschäftigen mit dem Buch, in dieser Figur finden können, überhaupt erst verstanden, warum das Buch so eine Bedeutung hat. Ne? Also in dieser... Diese Figur, die so eine radikale Sehnsucht nach Anerkennung so radikal umsetzt, ne, oder daraus was macht, was natürlich eben auch zerstörerisch ist und was mit dieser ganzen Idee von, wenn du so willst, Celebrity und unserer Geltungsidee und dem gesehen werden und natürlich eigentlich nur geliebt werden wollen, ne, was da so ganz ursprünglich drinsteckt, das hatte ich beim ersten Lesen überhaupt nie gesehen und habe mich plötzlich total in dieser Figur wiedergefunden. Und das auch über mich erzählt, so, ne? Also natürlich über mich und die Leute und den Schauspielern, wir waren alle da drin, wir waren alle der. Mhm. Und das ist ja der Clou, dass der Süßkind ist ja auch der, aber dessen Kampf mit seiner Sehnsucht und Misanthropie ist ein völlig anderer als meiner gewesen. Deswegen musste ich das mir wirklich so aneignen und ihm auch ein bisschen wegnehmen, damit ich den Film machen konnte. Und das ist bis heute, bin ich da noch so ein bisschen unsicher. Ich habe auch nie gehört, was der zu dem, hat mir nie was gesagt zu dem Film.
Wirklich?
Der Süßkind, nee. Okay. Ja gut, das ist ein sehr zurückgezogener Mensch. Ich habe den nur einmal getroffen. Der hat mir nur einmal vor dem Dreh mal so, wurde der mir vorgestellt am Tisch und hat mir einmal Glück gewünscht und dann haben wir einmal unsere Begegnung gehabt. Das war quasi wie so, ich wurde
akzeptiert.
Genau. Genehmigung gekriegt. Aber dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich habe nie was von ihm gehört. So, und das ist auch nicht schlimm, will ich auch gar nicht. Also, darum geht es mir gar nicht. Nur ich weiß schon, dass ich irgendwann so dachte, wow, jetzt haben wir uns das angeeignet. Und ich wollte sozusagen unbedingt dem Entwurf des Ganzen entsprechen. Und trotzdem das eigentlich anders erzählen. Also es gibt was wirklich Substanzielles, was da anders erzählt ist. Es hat auch mit meiner Disposition zu den Menschen zu tun. Weil ich liebe die Menschen wirklich sehr und das Buch hat sehr viel auch mit dem Kampf und auch mit der Wut auf die Menschheit zu tun. Ne? Und mit der auch mit der Verzweiflung, wie zerstörerisch die Menschen eigentlich sind. Und ich glaube, wir haben da eigentlich eine andere Kurve genommen. Und das bin ich mal gespannt, ob das irgendwann nochmal ein Thema wird in meinem Leben.
Ich war auf jeden Fall gespannt damals, wie ich das Buch gelesen habe, wie wird wohl diese Szene ausschauen, da ganz zum Schluss, wo alle übereinander herfallen und so. Und ich finde, ich war nicht enttäuscht. Ich habe mir gedacht, wie will man das wohl verfilmen? Und dann... Ja,
das war toll.
Ja, also.
Die treffen sich, die ganzen Leute, die damals in Barcelona, das haben wir in Spanien gedreht, die da auf diesem Platz übereinander hergefallen sind, da haben wir eine Woche oder wochenlang dran gedreht, die treffen sich immer noch jeweils einmal im Jahr, fast tausend Leute. Ja, sind auch mehrere Kinder entstanden und so, da war wirklich was los.
Oh Gott.
Und die machen immer noch eine Party, gucken sich den Film an und machen jedes Jahr, glaube ich, immer noch eine Party.
Wow, das ja. Hast du so ein paar Kinder in die Welt gesetzt, auch noch so.
Ja.
Ja.
Na gut, Kevo, jetzt aber. Zweiter Anlauf zum Ende.
Okay,
wir
okay.
sind fett über der Zeit.
Ja, okay. Lieber Tom, danke, dass du da warst. Du kriegst von uns auch immer ein kleines Geschenk. Und,
ich immer, wenn ich jetzt auch jedes Mal wiederkomme.
Ja, ja, ja.
Jede Woche, haben wir gesagt.
Jede Woche. Und ich habe mir was überlegt, es hat im weitesten Sinne auch ein bisschen was mit dem Parfum zu tun. Ich konnte nicht die Liebe in eine Flasche destillieren, aber ich habe mir gedacht, ich versuche Wien in eine Flasche zu destillieren und habe da Wiener Mokka aus Österreich mitgenommen, einen Kaffeelikör. Ich weiß nicht, ob du jetzt, ja, du fliegst, du musst es auf Extern trinken.
Lecker.
Genau das habe ich dir mitgenommen.
Was ist denn, das ist ein Likör, ja?
Du musst mal schauen, was da draufsteht. Da steht da über Tagträumen drauf. Ich mir dachte, das passt perfekt.
Ein bisschen wie Espresso Martini oder so.
Ja, musst du probieren.
Das muss ich leider heute wirklich trinken, ne?
Ja, oder
nee, ich fahre mit dem Zug, ist gut.
Eine außergewöhnliche Symbiose zwischen italienischer Kaffeekunst und österreichischem Spirituosenhandwerk. Ein aufregendes Getränk für Rebellen und Nonkonformisten. Ein purer Genuss für die Nachteulen und die Tagträumer. Die perfekte Mischung für alle mit Geschmack.
Und wow, gedacht, wow, okay, das bin passt. Ich. Ja. Das nehme ich.
Genau.
Super, danke.
Und bei dir geht es ja auch oft irgendwo um Zeit in deinen Filmen, bei Lola Rent und so und auch im letzten Film beim Das Licht und immer doch eine, ja, was Nettes dazu, wo man auch Zeit irgendwie messen kann, 10 Stunden hast du Zeit, ich habe da eine kleine Kerze noch mitgenommen aus Wien. Da kannst du dir Kerze anzünden und dann das Getränk trinken. Und falls es
schön, das nebenan aussieht.
Ja, falls es regnet, ein Regenponcho noch.
Davon habe ich ein paar, aber den nehme ich auch noch.
Ja, das ist für unterwegs. Den kann man immer brauchen.
Ja, bei dem Dreh von dem Film brauchten wir davon viele. Ja,
ja, das glaube ich.
Also wir haben sich erwähnt, dass es regnet ein bisschen in das Licht.
In das Licht regnet es ein bisschen. Das genau.
Stimmt. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Nehme ich alles mit.
Super. Danke, dass du da warst.
Ja, ab 20. März, wahrscheinlich kommen wir erst ein bisschen später raus mit der Folge, aber schaut euch den Film an und erzählt es uns.
Wie ihr ihn findet.
Genau.
Super. Dankeschön.
Danke. Dankeschön.
Ja, ciao, danke. Baba. Ciao.
Audiamo Plus. Wir hören uns.